Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge V3 Max. Ich bin Vincent Dorn und mir zugeschaltet ist wie immer der Max, Max Brandl. Hi Max, wo steckst du gerade?
Hi, ich bin gerade im Trainingslager auf Mallorca mit der Nationalmannschaft, mit der Mountainbike-Nationalmannschaft und ich bin kurz vorm ersten Ruhetag. Einen Tag Training habe ich noch vor mir. Ja, Mallorca kennen vielleicht sogar ein paar aus dem Training. Das Lager persönlich oder bestimmt auch von vielen Instagram-Stories. Es sind ja auch viele Profis gerade hier. Aber was eigentlich interessanter ist, ist, wo du gerade steckst, Vince. Wo bist du denn genau?
Ja, ich bin in Namibia. Ich bin bei meinem Kumpel Tristan de Lange, der auch gerade mir gegenüber sitzt, der heute als Gast dabei ist, den ich jetzt auch erstmal begrüße. Hey Tristan.
Hey, danke, dass ich dabei sein kann.
Ja, ich bin hierher gekommen, weil ich den Desert Dash gefahren bin. Es ist das längste Mountainbike-Rennen der Welt, das längste Eintages-Mountainbike-Rennen der Welt, 393 Kilometer, gut 3000 Höhenmeter. Von Windhoek, von der Hauptstadt, durch die älteste Wüste der Welt bis ans Meer nach Swakopmund. Wahnsinniges Erlebnis und ja, Tristan und ich haben es tatsächlich hinter uns gebracht. Letzte Woche irgendwie unglaublich, dass wir das geschafft haben. Ja, also
Ja,
ganz schön verrückt, was
Tristan.
wir hier gerade gemacht haben.
Tristan, hi auch von meiner Seite. Ja, ich habe das Ganze natürlich auch einmal im Vorfeld beim Vince natürlich mitbekommen und dann auf Instagram und Strava gesehen, was ihr da runtergerissen habt. Ihr seid, glaube ich, noch mit Conny Loser zu dritt Richtung Ziel oder auf die Zielgerade sogar gekommen. Tristan, erzähl doch mal, wie war das Rennen für dich oder für euch beide?
Ja, also was gesagt werden muss, ist, dass der Desert Dash eigentlich richtig speziell ist. Ich meine, die ganze Atmosphäre vom Rennen, vom Anfang bis zum Ende, auch der Anlauf zum Rennen, die Woche vor, also ganz Windhoek macht dabei mit. Also das Rennen selbst hat so einen guten Charakter und das ganze Land wird da reingezogen und das, was es schön speziell macht. Und das Rennen selbst dann, und gerade wenn man dann so alleine ist, halt wir waren jetzt drei Fahrer, Conny, Vincent und ich, die ab so, ja, ab der vierten Stunde dann alleine waren bis Stunde 15. Und wenn man so durch die Nacht geht, man fängt ja 3 Uhr nachmittags an, das ist so ein Erlebnis, das vergisst man nie. Man hat natürlich unseren klaren Himmel in Namibia, ich meine, unsere Luft ist ja perfekt sauber. Und durch die Wüste dort, wo es nichts gibt, ist einfach du, halt die anderen zwei Fahrer, die Wüste und ein Himmel voll Sterne. Also das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Das ist fast so fast perfekt, kann man sagen. Und ja, und wenn man dann dabei noch am Rennfahren ist mit Kumpels, Vollgas, ja, also ein besseres Rennen kann es nicht geben.
Krass, ja. Ich kann es mir vorstellen, dass ich es mir nicht vorstellen kann, wie krass das sein muss, unter diesem Nachthimmel dann zu sein. Aber wie ist
Ja, es
es
ist
dann
einfach
eigentlich,
total
wenn
verrückt.
man... Bitte?
Ja, es ist total verrückt. Also ich habe das auch, ich habe davor einfach nicht gewusst, ob ich das überhaupt schaffen kann, ob das überhaupt machbar ist. Es ist so ein Gefühl vor dem Rennen. Da ist
Ja.
ganz anders wie vor anderen Rennen. Man weiß nicht, ob man da durchkommt. Man weiß überhaupt nicht, was auf einen zukommt, wie das wird. Ich bin auch noch nie so lange gefahren. Das längste, was ich davor gefahren bin, waren mal 250 Kilometer mit dem Rennrad. Und dann hat man auf einmal so eine Distanz vor sich. Hier in Windhoek ist Höhe, startet auf 1800 Metern und fährt dann im Rennen sogar noch weiter hoch. Es ist absolut heiß, es ist gerade Hochsommer hier. Wir hatten, glaube ich, am Start 30 Grad und, oder noch mehr.
34, ja.
34 Grad. Und ja, davor hat schon ganz schön gekribbelt. Und
ja.
Auch dieses Gefühl, man fährt dann mittags los um 2:30 und dann fährt man so in den Abend rein und fährt dann wirklich die Nacht durch. Also, das ist schon was sehr, sehr Spezielles.
Ja, also, und was auch super ist, ist, wenn man so in der Nacht ist, da hast du, wie ich gerade eben gesagt habe, weißt du, die Wüste ihr und ein Himmel voll Sterne. Aber man schaut sich immer nur das Licht vor sich an. Man schaut sich ja nicht um. Ich meine, wir sind ja noch immer auf dem Mountainbike, da auf der Sandstraße und wie sagt man denn, Jeep Tracks.
Ja, auf der Schotterpiste eigentlich, auf
Ja,
der
genau so.
Schotterstraße.
Ja. Und ab und zu gibt es dicker Sand und Klippen und so. Vince ist auch über einen großen Ast gefahren. Also man muss ist konstant dabei mental. Also man kann sich nicht einfach umschauen, weißt? Und
Wahnsinn.
ja, man schaut sich ja durch die Nacht. Ich meine, wir haben 5:30 morgens fertig gemacht. Also echt diese 10 Stunden, die es dunkel waren, war es, also. Da schaust du dir auch immer auf dem gleichen Platz an. Da siehst du nur den Reifen vor dir. Und ab und zu denkt man dreht total durch. Aber am Ende des Tages merkt man dann, wo man ist und was man gerade immer erfahren ist. Und dann es ist einfach super. Da kann man, you can only smile,
Ja, mir drängen sich gerade richtig viele Fragen auf, weil Vince und ich haben jetzt auch noch nicht danach mal so telefoniert oder sehr ausführlich darüber geschrieben. Also die erste ist relativ schnell, glaube ich, beantwortet. Wegen der Temperatur startet man deswegen um 15 Uhr und nicht irgendwie, wie es zum Beispiel im Cape Epic üblich ist, halt sehr früh, dass man auch dann über den Tag fährt.
Nee, also wenn man hier morgens früh wie beim Cape Epic so 7 Uhr morgens startet, dann
Ja, ich wäre jetzt
werden
eher
eigentlich
von 2
weniger
Uhr nachts
Leute.
ausgegangen. So 2 Uhr
Ach
nachts
so,
Start und dann
2
kommt
Uhr
man halt
nachts.
irgendwie,
Ja,
weiß nicht, 16 Uhr an oder.
also ich würde sagen, 2 Uhr nachts, wenn man da am Start steht, ist man schon halb kaputt.
Ja, das kann auch sein. Aber Nacht
Also ich
komplett
finde,
durchmachen
also
ist auch krass.
ja, Nacht tut der dadurch, ja. Also für andere Leute, ich meine, die meisten machen ja 20 Stunden, 20, 22 Stunden und ja, die machen dann halt mittags am nächsten Tag fertig. Und das ist halt auch kurz vor der Hochtemperatur des Tages. Also
Ja.
ja, 3 Uhr nachmittags ist halt nicht optimal, aber ist halt Teil vom Event, dass man so durch die Nacht, die volle Nacht fährt. Und ich glaube,
Ja.
und dann hat man auch weniger Wind durch den Tag, ach, durch die Nacht und
Ah,
ja, also
ja.
es wird einfach nicht das gleiche sein, ja.
Okay. Ja, gut, natürlich macht es Sinn, die Leute, wenn das Richtung 24 Stunden geht, dann fast schon, dass man da nicht um nachts startet und auch nachts ins Ziel kommt. Krass. Ja, und was ich auch wissen will, das ist ja so eine unvorstellbar lange Distanz. Ihr habt ja jetzt gerade gesagt, nach 4 Stunden ungefähr seid ihr zu dritt ausgerissen. Es sind ja aber auch ansonsten, glaube ich, ein paar Leute dabei gewesen, die echt auch richtig gut Radfahren können. Wie reist man denn bei so einer Aufgabe 15 Stunden, 16 Stunden nach 4 Stunden aus?
Ja, also es war vom Rennverlauf mal ganz am Anfang angefangen, war es so, dass wir eine relativ große Gruppe waren am Anfang. Auf den ersten 130 Kilometern sind die meisten Höhenmeter. Und am Anfang geht es direkt einmal lange hoch und nach diesem langen Anstieg waren wir, glaube ich, eine Gruppe mit
Acht, neun.
8, 9 Mann vorne.
Ja.
Für mich waren auch diese ersten 4, 5 Stunden wirklich die absolut härtesten. Also da war eben auch Vollhitze, da war das Tempo richtig hoch,
Gegenwind.
Gegenwind. Die Gruppe hat nicht so gut funktioniert. Klar, jeder ist irgendwie mal vorne gefahren, aber dann ist mal einer, hat dann eine Kohle rausgenommen vorne und es hat einfach nicht harmoniert und es war total unrhythmisch und schwierig zu fahren.
Auch
Und
stressig, oder?
auch stressig, ja. Und dann haben wir aber gemerkt, Stück für Stück platzen die Leute weg. Dann waren wir irgendwie nach 2 Stunden auf einmal nur noch zu sechst. Und dann ist der nächste weggeplatzt, dann waren wir noch zu fünft.
Ja, eins für eins sind sie hinten ab.
Und dann kamen wir zum ersten Checkpoint nach 100 Kilometern. Man hat dann immer so Checkpoints, wo man
Ja.
Flaschen auffüllen kann und wo man sich auch sozusagen, wo man sich einmal abstempeln muss. Und da kamen wir zu fünft an. Und dann war es nochmal richtig wellig. Das waren dann immer so kurze, knackige Anstiege. Und da ist dann tatsächlich, also davor sind auch Tristan und Conny viel von vorne gefahren an den Anstiegen. Und da an diesen kleinen, vielen Anstiegen hintereinander hat dann vor allem der Tristan von vorne angezogen und hat das Rennen schwer gemacht und hat dann auch noch unsere letzten beiden Verfolger abgeschüttelt. Und die sind dann, oder der eine von denen, den haben wir dann am nächsten Checkpoint gesehen, der ist ausgestiegen aus dem Rennen. Und viele sind da eben schon über die Grenze gegangen. Und ich glaube, bei mir war es auch ziemlich knapp, dass ich nicht über meine Grenze gegangen bin. Also es war, hat nicht viel gefehlt, dass es mich auch in den ersten 5 Stunden aufgestellt hatte.
Ja, was super wichtig ist mit dem Desert Dash ist, es ist halt 34 Grad. Und was Leute vergessen ist, ja, das Tempo ist jetzt nicht XCO-Tempo, aber wenn man kurz über die Schwelle fährt und man hat eine extra 3, 4 Kilo im Rucksack und auf dem Rad und so mit dem ganzen Spe-Tools und
Licht.
extra Wasserlicht, ja, man ist viel schwerer, man hat, also die meisten von uns hatten alle Rucksack, da baut der Körper so eine Temperatur, dass viele
Ja,
einfach
stimmt.
überhitzen. Und obwohl sie nicht so hart fahren und sich so ins Loch graben, man merkt es einfach nicht. Und dann müssen sie trinken, trinken, haben sie kein Wasser. Und dann ist der nächste Checkpoint erst noch 30 Kilometer weiter und dann überhitzt der Körper noch mehr. Und so, deswegen glaube ich, sind viele, die eigentlich noch fertig gefahren sind Ende des Tages, waren alle die, die sich eigentlich den Körper gut verstehen. Weil die wissen, hör mal, das Tempo ist ein bisschen zu hoch, der Körper überhitzt, das wird nicht gehen. Und so, das ist wieder, der Desert Dash ist so speziell, weil alles ist anders. Deine Wattwerte kannst du nicht genau schauen, weil wie gesagt, du bist schwerer. Du weißt, dass du 15 Stunden diese Werte halten musst, nicht nur, kann man sagen, wie beim Epic 4 oder 5 Stunden. Also alles ist anders und deswegen Erfahrung ist halt, ist key.
Ja, wie bereitet man sich denn, oder nee, zuerst noch gefragt, wie viel habt ihr denn getrunken jetzt dann ungefähr so in diesen 100 Kilometer Schritten zwischen
Boah,
den
das ist schwer zu
Checkpoints?
sagen. Also ich habe es gestern an mir eigentlich kurz nachgedacht und in den 15 Stunden, die wir Rennen gefahren sind, da habe ich kurz unter 12 Liter getrunken. Ja.
Krass. Aber eigentlich ist es auch noch gar nicht so viel. Also natürlich ist 12 Liter ein Wahnsinnsvolumen, aber wenn man es mal genau nimmt auf auf das Renndistanz, auf die Renndistanz und so, ist es doch auch gar nicht so viel, oder? Also man ist trotzdem wahrscheinlich ziemlich dehydriert am Ende.
Ja, man ist, also der Körper ist total leer. Aber was man auch nicht vergessen muss, ist, ich meine, ein normaler Körper kann ja nur plus minus 500 oder 600 Milliliter pro Stunde aufnehmen. Und also das sollten dann eigentlich nur 7, 7,5 Liter sein, können wir sagen mal so. Also der Rest ist alles, was man dazu noch brennt. Also es ist. Ja, wie gesagt, a person underestimated, ja.
Krass.
Ja.
Ja, und wie habt ihr euch darauf vorbereitet? Also zum Beispiel Vincent, für dich war es ja bestimmt auch nicht so einfach jetzt im kalten Deutschland die letzten Tage, bevor du abgereist bist, waren jetzt schon winterlich.
Ja, also für mich war es super schwer, mich darauf vorzubereiten. Ich habe zum Glück relativ früh wieder angefangen zu trainieren nach der Pause. Nicht ganz so früh wie du, Max, aber schon relativ früh und habe dann auch ein paar richtig lange Ausfahrten hinbekommen. Aber im Grunde genommen, ja, kann man jetzt auch nicht wirklich viel mehr Volumen trainieren als sonst. Ich meine, ich habe eh Grundlage trainiert und da trainiert man eh auch immer irgendwie am oberen Limit, was möglich ist zu der Zeit. Und das waren in Deutschland halt immer diese klassischen 3 bis 5, 6 Stunden. Und nicht mehr. Und
Ja.
ja, dann war das natürlich schon sehr speziell hier anzukommen. Und ich war dann eine Woche vorher hier. Und eine Woche reicht dann natürlich auch nicht ganz aus, um sich an Hitze und Höhe anzupassen. Also für mich war das natürlich dann auch eine Challenge oder ein großes Fragezeichen, ob ich das schaffen kann oder nicht.
Ja, krass. Glaube ich gerne. Und Tristan, wie war es bei dir?
Ja, also ich war eigentlich dieses Jahr hauptsächlich nur in Südafrika und Namibia, nur kurz in Europa im Mai, Juni für ein paar Weltcups. Also ich hatte mich eigentlich total dran gewöhnt und auch mit der Höhe, ich war schon 3 Wochen, also 2,5 Wochen davor schon hier. Also es war schon gut und gerade nach Cape Epic im November, Oktober eigentlich, Ich hatte gar keine Probleme. Und ich meine, Conny und ich und ein paar andere hatten dann sind auch noch ins Trainingslager gegangen im südlichen Viertel von Namibia, wo es eigentlich so ein Trail Heaven gibt. Das ist so eine Lodge im Süden. Und wir haben eigentlich einfach die besten Trails dort, die es gibt. Also für mich sind das die besten in Afrika. Also es macht so einen Spaß. Man kann ganz locker 5, 6 Stunden fahren von den besten Trails. Man ist in der Höhe auf 1500 Metern. Es ist super warm, 35, manchmal 40. Hat die eine Lodge da mit Schwimmbad, also ist richtig toll. Und wir sind da für 5, 6 Tage hingegangen. Die Woche vor, eigentlich einen Tag davor, wenn es angekommen sind, wäre es zurückgekommen. Also für uns war das perfekt, ja. Also ich bin eigentlich erstaunt, dass der Vincent sich so schnell, wie sagt man denn,
Angepasst hat.
angepasst hat. Ja. Also normalerweise würden Leute noch, wie sagt man, complain. Ja,
Ja.
so, ja, complain einfach über die Höhe und so. Aber Vincent blieb still und hat's, ja, gut durchgehalten.
Hat sich nicht beschwert. Krass.
Ja.
Seid ihr jetzt wieder in der Höhe?
Wir sind jetzt heute wieder zurück nach Windhoek gefahren, und waren aber davor jetzt die Zeit eben in Swakopmund am Meer, nach dem Rennen, um uns auch ein bisschen zu erholen.
Ja.
Dort ist nicht ganz so heiß, dort ist einfach ein bisschen entspannter. Ja, genau. Und dort dieses Kleinhaus Vista, was der Tristan gerade angesprochen hat, wo die im Trainingslager waren, das ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, weil so kam ich erst auf dieses Rennen. Ich bin 2017, als ich in Südafrika war, mal mit dem Tristan zusammen Rad gefahren und wir ein bisschen gesprochen und er hat mir dann angeboten, ich könnte mit ihm mitkommen nach Namibia. Sie hätten dort ein Rennen, ein C1-Rennen, was ich mitmachen könnte.
Ja, und der Vincent dachte, ey, Namibia, was ist das denn?
Und dann sind wir hochgefahren von Südafrika, von Stellenbosch aus und haben Halt gemacht in Kleinhaus Vista. Das ist ungefähr auf halber Strecke. Und ich kam da an und wir sind davor 7 Stunden durch die Wüste, durchs Nichts gefahren. Da war wirklich, für mich war das total beeindruckend, weil ich dachte, hier gibt es einfach gar nichts. Und dann kamen wir in diesem Kleinhaus Vista an, ein kleines, mini kleines Dorf mit eben dieser Lodge und sind am nächsten Tag Rad gefahren dort und es waren hammergeile Trails. Ich konnte es kaum glauben. Und genau, dann sind wir am nächsten Tag weitergefahren nach Windhoek und da hat Tristan oder sein Papa, ich weiß es nicht mehr genau, mir von dem Desert Dash erzählt. Tristans Vater hat den Desert Dash erfunden. Der hat damals, war das glaube ich, das war 2005, das erste Mal ausgerichtet mit 38 Teilnehmern. Und die Familie hat es dann aber irgendwann abgegeben, vor 6 Jahren, glaube ich.
Ja, wir haben das als 10 Jahre zusammen als Familie dann so organisiert und haben es halt gebaut. Und ja, und dann jetzt an eine Firma abgegeben, die es jetzt noch größer gemacht haben, ja.
Ja, und daher erkannte ich eben dann den Desert Dash und habe gedacht, boah, das muss ich irgendwann mal machen. Und wollte es dann eigentlich letztes Jahr machen, dann hat es nicht geklappt wegen Corona und jetzt wäre es dieses Jahr fast auch ins Wasser gefallen, aber hat dann zum Glück geklappt und ich bin super froh, jetzt hier zu sein und das gemacht zu haben. Also was für ein Erlebnis.
Ja, krass. Wie gesagt, ich kann es mir echt nicht vorstellen oder ich glaube nicht, dass ich es mir vorstellen kann, wie es da dieses gesamte Erlebnis sein muss mit dem Fahren in der Nacht unter einem perfekten Sternenhimmel und grundsätzlich auch diese Distanz. Also ich meine, ich trainiere hier natürlich auch viel gerade, aber 15 Stunden am Stück auf dem Rad. Habt ihr eigentlich mal angehalten?
Ja, also es war, wir können ja mal wieder zurückkommen zu dem Rennverlauf. Es war
Ja.
dann so, dass wir eben nur noch zu dritt waren, dass die anderen abgeplatzt sind. Und ich glaube, da ja, waren wir vielleicht 4, 5 Stunden gerade auf dem Rad.
Ja,
Was eigentlich so eine Distanz ist, wo man denkt, wow, jetzt könnte das Rennen auch mal so langsam vorbei sein. Und da hat man aber dann gerade mal ein Drittel geschafft.
ja. Das war so auf coole Kilometer 110, wo wir dann alleine waren.
Und dann. Ja, und dann sind wir. Dann hat war das war eigentlich für mich so ziemlich der schönste Moment, weil dann wurde es flach und wir sind so in den Sonnenuntergang reingefahren. Man fährt
Ja.
Richtung Westen und fährt voll in den Sonnenuntergang rein und es ist einfach eine unbeschreibliche Stimmung dort. Man fährt durch die Wüste, dort gibt es nichts. Wir haben ein oder zweimal einen Schakal gesehen, der vor uns die Straße gekreuzt hat. Und sonst ist dort einfach nichts. Man sieht überhaupt nichts. Und es geht flach, immer geradeaus. Und
Es war auch super schön, weil dann abends gab es dann der Mond und dann mit dem Staub wurde der Mond, dann sah das aus, als ob der Mond so blutrot ist.
ja.
Und das war so schön. Ich meine, du hast Sonnenuntergang, du hast Monduntergang und Sonnenaufgang, alles in einem Rennen. Das ist so richtig toll.
Also es war von der
Wahnsinn.
Natur her wirklich unbeschreiblich und genau, und dann wurde es für mich auch ein bisschen einfacher, weil es abgekühlt hat und weil wir uns abwechseln konnten in der Führung. Man musste zwar immer noch konzentriert bleiben, aber man konnte dann auch mal durchschnaufen und das Gute war, dass wir drei uns auch ziemlich einig waren, also dass dann keiner irgendwie gesagt hat, er macht jetzt gar nichts mehr, er geht komplett aus der Führung raus. Sondern jeder hat seinen Teil dazu beigetragen und wir haben unser Bestes gegeben, dieses Loch zu den anderen möglichst groß zu machen. Dann haben wir auch bei den Checkpoints angehalten, haben uns immer schön neues Essen und Trinken geholt, haben auch ein, zwei Mal angehalten, kurz um zu pinkeln und ja,
Den Rest habt ihr
also man hält dann
ausgeschwitzt.
schon auch. Man hält dann schon auch an. Also man macht dann,
Ja.
man schaut, wir haben dann zwar schon auch geschaut, dass wir natürlich möglichst schnell weiterkommen und gerade bei den Checkpoints, da sind wir super schnell durch. Also wir hätten uns da auch ein bisschen mehr Zeit leisten können im Nachhinein.
Ja,
Aber im Rennen denkt man, die anderen sind genau da.
genau, und es
Obwohl der
ist.
nächste
Ja.
Fahrer erst 40 Minuten hinter uns war, dachten wir immer, weißt du, es wird alles knapp, voll Gas, hä?
Ja.
Und also genau, und das vergisst man dann, oder das darf man eben auch nicht vergessen, weil es ist tatsächlich Rennen. Man fährt richtig Rennen. Ist das Gefühl, auch wenn das sich jetzt so anhört, ah ja, die hatten eine schöne Ausfahrt da zu dritt. Also Tempo war hoch und der Druck war drauf. Also, und ich meine, das war hart genug, dass man also sich das richtige Essen noch essen kann. Also das war nicht so ein Outdrive, wo man sich erst ein Peanut Butter Sandwich oder sowas macht. Also per gutes Essen muss man die ganze Zeit haben, weil sonst gibt der Körper aus. Also,
Ja.
und wie Vincent sagt, wir haben uns gut abgewechselt vorne. Es war diese, wie sagt man, Einigung oder was?
Ja,
Einverstanden. Ja,
genau.
und tut mir leid, mein Deutsch ist nicht das Beste. Es war
Ach,
eine Weile,
sehr
dass wir
gut.
seit
Ich glaube, es ist alles
Europäer hier
verständlich.
hatten. Ja, und mit der Abwechslung, ja, das hat das Rennen eigentlich viel einfacher gemacht. Ich glaube, wenn Conny nicht dabei wäre und das wären nur Vincent und ich, das wäre was Totales anderes. Also, das
Ja.
wäre richtig hart, ja.
Okay, aber ihr drei habt euch echt gut verstanden. Wie können wir da jetzt vielleicht sogar auch ein paar Zahlen hören? Oder wie habt ihr das? Ich bin nämlich gestern mit dem David zum Beispiel auch eine spannende Tour gefahren, wo wir ziemlich rumgeknallt sind, 6 Stunden lang und uns abgewechselt haben in der Führung. Aber wie habt ihr das denn gemacht? Wie lange seid ihr Führung gefahren zum Beispiel und mit wie viel Watt?
Ja, also die Watt genau kann ich mit einer Führung jetzt nicht sagen, weil ich meine, ich hatte meins nur einfach auf Mappe, weißt du? Wenn das
Ja.
Rennen so lang wird, da
Ja.
möchte das Letzte, was man nach Stunde 10 sehen will, ist ein Wattwert.
Ja.
Also ja, aber ich kann mir nur die Zahlen danach anschauen, aber ich meine, mit Zug hatten wir schon, also es fühlt sich an, als ob das mit Zug ist.
Ja.
Also eine MP von so 250, 260 hatte ich dann am Ende des
Ja.
Tages für die 15 Stunden. Und aber ja, also
Ja, genau,
was ja.
ich glaube, wir sind immer so 2 Minuten Führung gefahren, vielleicht
Ja,
sogar
boah,
eher ein
so
bisschen kürzer.
kurz. Krass.
Also ziemlich kurz, ja, 1,5, 2 Minuten.
Ja, das fühlt sich aber wie ewig an, also.
Ja,
Ja.
und wir sind, also bei mir, ich habe das auf meinem Wahoo auch nicht gesehen, aber ich war die meiste Zeit tatsächlich in so einem Bereich, ja, 2,40, 2,50, 2 bis, ja, 300 Watt ungefähr.
Ja, wenn du
Also,
vorne, ich glaube, als wir vorne saßen, da war es eine gute 300.
Ja.
Also wie gesagt, wir hatten einen Gegenwind und so.
Ja.
Und
Ja.
ja, wenn du dann hinten sitzt, dann kannst du ja dich gut ausstrecken
Fährst
und
du 150,
ja, ein bisschen
200?
genießen. Ich meine,
Ja.
ja, genau. Also
Also, es
ja,
war schon schnell
immer so ein
insgesamt.
Metabolic Pace fast die ganze Zeit,
Ja.
ja.
Also es war für mich definitiv auch, fand ich, schnell und erstaunlich, dass wir so lange so schnell fahren konnten. Also ich hatte, glaube ich, auch nach den ersten 4,5 Stunden eine NP von über 300. Und dann ist es so langsam ein bisschen runtergegangen und ich hatte da, glaube ich, am Ende irgendwie 266 Normalized, 590 TSS. Und das ist
Ja,
schon,
den Wert habe ich schon
also das ist
gehört.
schon richtig,
Krass.
richtig viel. Wir haben, glaube ich, 12.000 Kalorien verbrannt in dem ganzen Rennen oder 11.500. Und ja, also man, das ist schon trotzdem einfach schnell gewesen. Ich finde,
Ja,
ich hätte das auch
absolut.
selber eigentlich gar nicht für möglich gehalten, weil man so denkt, man fährt ja auch Grundlage und dann wird man auch irgendwann müde. Aber da, ja, haben wir irgendwie einfach durchgezogen und sind schnell
Ja,
gefahren.
also wie gesagt, was den Dash auch hart macht, ist halt die ganze mentale Seite. Wenn du die ganze Zeit den Gegenwind hast und schaust die ganze Zeit den gleichen Punkt an vor dem mit dem Licht, dann hast du noch das Wellblech, wo
Ja,
du
die so.
also konstant so, wie sagt man denn? Sagt
Ja,
man
halt
denn?
Wellen auf der Fahrbahn,
Ja,
also so
Wellen
zu.
auf der
Ah.
Fahrbahn und dann ab und zu dick, so richtig dicker Sand. Ja, der Körper und die Gelenke, das tut dann nach Stunde 10 so richtig weh. Und also die Muskeln, die gehen noch weiter, aber der generelle Körper sagt einfach nee.
Krass,
Also,
ja, aber es ist dann
ja.
auch gut vielleicht, dass ihr da, also nicht nur wegen der Abwechslung in der Führung und so weiter, dass ihr da zu dritt unterwegs wart, da könntet ihr bestimmt auch ein bisschen aufeinander aufpassen, oder?
Ja, total. Also das war für mich auch mental einer der wichtigsten Punkte, gerade nachts. Wenn ich da irgendwann alleine gewesen wäre, ich weiß nicht, ob ich das gepackt hätte oder ob ich dann gesagt hätte beim nächsten Checkpoint, ich gehe raus.
Das fühlt sich an, als ob du 1 Stunde pro Kilometer fährst.
Ja, und du siehst da ja auch nichts. Also
Ja.
wir haben dann irgendwann abends um 8:30 unsere Lichter angemacht. Und da braucht man natürlich auch ganz, ganz gute Lichter dann nachts, weil es keine Beleuchtung von außen gibt.
Ja, der Vincent hat eine 6.500 Lumen Lampe mitgebracht.
Ich hatte eine schöne Magic Shine,
Irgendein
6,5.
Tier, das vor uns über die Straße gelaufen ist, ist da auf dem Punkt da. It just dissolved.
Krass.
Genau, und dann war es tatsächlich auch einmal so, dass eben ein Abschnitt kam mit ziemlich viel tiefem Sand. Und ich als relativ schwerer Fahrer, der das jetzt auch nicht wirklich gewöhnt ist, nicht viel im Sand gefahren ist, habe da eine Lücke gehabt, gekriegt auf die anderen zwei. Die haben natürlich weiter durchgezogen und ich bin im Sand stecken geblieben und musste vom Rad runter und rennen. Und dann habe ich gedacht, fuck, jetzt muss ich richtig Gas geben, damit ich da wieder rankomme. Weil die sind vorne natürlich einfach auch ihr Tempo weitergefahren. Dem jetzt nicht attackiert, aber sie haben natürlich auch nicht direkt gewartet. Und dann habe ich echt gedacht, boah, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann wird es richtig, richtig schwer für mich. Das war dann irgendwie nachts um 12:30 und ich wusste, das sind jetzt nochmal, ja, gute 5, 6 Stunden. Und
Ja.
die alleine durch die Nacht zu fahren, das wäre für mich mental unglaublich schwer geworden. Also ich glaube, dass ich das nicht gepackt hätte, ehrlich gesagt.
Mega, dass ihr dann euch, ja, oder dass du dann wieder rangekommen bist, dass du dich da durchkämpfen konntest und ihr das zu dritt
Ja,
durchgezogen habt.
insgesamt geht man halt auch durch Höhen und Tiefen in dem Rennen. Der Conny Loser, der hat es die letzten 6 Jahre gewonnen. Und der hat zwischendrin im Rennen sich übergeben müssen und hatte wirklich Schwierigkeiten an dem Tag oder in der Nacht mit seiner Verdauung. Und ja, da hat man richtig gemerkt, der muss richtig beißen. Und ich glaube, viele andere hätten an seiner Stelle auch aufgegeben. Aber es wird dann auch irgendwann wieder besser, das Gefühl. Also das ist auch das Verrückte. Man fährt die ersten 7 Stunden und denkt, boah, wie soll das denn wo weitergehen?
Ja.
Und hat dann mal schwache Momente und dann fängt man sich aber irgendwie wieder.
Ja, der Körper geht so hoch und runter.
Ja, und dann geht's auf einmal wieder und es läuft wieder der Motor und man ist im Tunnel drin und kann dann auf einmal doch wieder richtig draufdrücken und fühlt sich gut und denkt, boah, was für eine geile Sache, die wir hier gerade machen.
Ja. Also wieder zurück zum Conny mit dem Magen und so. Also was Leute auch vergessen mit so einem Rennen, ich meine, ja, man geht nicht voll Gas, aber mit bisschen Tempo drauf und mit so einer langen Zeit, da kann der Körper sich am Ende des Tages auch nicht mehr aufnehmen. Also Kohlenhydrate und Zucker, das wäscht der Körper einfach nicht mehr. Wir wollten eigentlich alle einfach nur was Salziges essen, bei halbwegs, und haben dann zum Glück auch was dort bei uns in die Kiste gemacht. Aber ja, also wenn man, wie gesagt, ich meine sogar auf dem XCO, wenn man sich da nicht richtig aufpasst mit dem Magen, da kann der Magen auch sich total verdrehen. Und jetzt mit dem Desert Dash, da hast du halt nicht nur 1,5 Stunden dich aufzupassen, sondern 15 Stunden dich aufzupassen mit dem Magen. Das richtige Zeug essen, konstant essen, das richtige Trinken und sich so richtig aufzupassen und dann die Nerven auch unter Kontrolle zu halten für die ganze Zeit und sich nicht don't get overexcited. Und das hat so alles so eine große Rolle mit dem Magen. Und ich glaube, da hatten wir eine gute Strategie dann, ja.
Ja, das ist wirklich, glaube ich, eine ja, Wahnsinnsherausforderung, weil in 1,5 Stunden, da kann man auch, naja, nicht auf alles verzichten, aber jetzt Elektrolyte spielen da unter Umständen auch nicht die Wahnsinnsrolle. Also in 1,5 Stunden Cross-Country-Rennen ist es, wenn es warm ist, schon auch wichtig, aber bei so einer Belastung, also da muss man ja wirklich auf nochmal vielleicht 10 Sachen mehr achten bei der Ernährung, oder?
Also ich habe mich da auch vorher mit meinem Physiotherapeuten oder Osteopathen, mit dem Peter Küsel abgesprochen, der Ultra-Triathlons gemacht hat, also dreifacher Ironman, und habe ihn gefragt, wie er sich ernährt hat. Und ich habe es dann am Ende so gemacht, dass ich mir selber Riegel gemacht habe aus Hafer, weil ich gewusst habe, ich vertrage das gut, ich habe genau gewusst, was da drin ist. Und ich habe versucht, mich auf jede Situation vorzubereiten. Also ich glaube, man muss in solchen, bei so einer langen Zeit auch nach der Lust gehen, auf was man Bock hat, einfach während dem Fahren, damit man dann auch so viel essen kann. Und ich hatte mir dann verschiedene Sachen hergerichtet. Ich hatte eben, wie gesagt, die Riegel, ich hatte Gels, ich hatte auch noch andere Riegel, die ich nehmen konnte. Dann hatte ich aber auch einfach ein salziges Toastbrot. Und hatte natürlich verschiedene Getränke, hatte mein normales Ministry of Nutrition Pulver in der Flasche, hatte dann aber auch Cola und einfach nur Wasser. Genau, und Tristan
Hattest du
hat
das
es tatsächlich.
vorbereitet an den Service Points? Also konnte man das da schon mitschicken oder wie viel
Genau,
hast du am Anfang
wir hatten
mitgenommen ins Trikot?
ich hatte 3 Flaschen dabei, 2 am Rad und eine im Trikot. Und dann hast du immer Waterpoints, wo du auffüllen kannst, wo
Ja.
es neutrale Verpflegung gibt. Und dann hatten wir 3 Checkpoints, wo wir unsere Flaschen tauschen konnten und wieder eigene Nahrung aufnehmen konnten. Da hatten wir dann so Boxen vorbereitet,
Ja.
aus denen wir unsere Sachen holen konnten. Genau, da hatte ich dann immer meine eigenen Sachen und habe sonst, glaube ich, fast an jedem Waterpoint aufgefüllt.
Ja, wir haben auf jeden Fall.
Ja, am Schluss dann nicht mehr, aber.
Am Schluss war es Cola für alle. Cola und so, wie sagt man, Gummibärchen.
Ja.
Ja, für alle war. Du nimmst einfach, was du nehmen kannst. Man geht durch eine Phase, wo man sich aufpasst, und dann sagt der Körper, nee, ich möchte das. Und für uns war es Salz. Ich hatte auch so Eier auf Brot mir genommen und vorbereitet. Und da kann man auch nur zweimal reinbeißen und dann hat man genug gehabt.
Ja.
Und dann von dort, dann trifft man so einen Punkt, wo der Körper einfach sagt, okay, jetzt gib mir alles. Also da sagt ab das ein Stück, wo der Magen sagt, okay, jetzt verdaue ich nicht mehr so gut, ich kann jetzt nicht mehr oder was auch immer. Da kann man sich nicht mehr Zucker nehmen, sondern, weißt du, nur
Ja,
Bananen
genau,
oder
das habe ich mir von
was
Anfang an
Gutes.
gedacht, dass das so ein Riesenproblem wird
Ja,
mit dem
volles
Zucker. Das ist ja
Essen.
die Standardernährung erstmal. Also in,
Genau, ja. Und dann
ja.
aber in den letzten 2 Stunden, ich glaube, da bei dem Wasserpunkt, da haben wir einfach zugegriffen. Nimmst, was du kannst und fährst weiter. Also da sagst du einfach, ja, ich nehme alles. Ich hatte dann 2 Red Bulls auf der letzten Etappe dann. Also es war, ja, voll Gas, ey.
Stimmt, Koffein ist dann vielleicht auch nochmal ein Thema, dass du halt wach bleibst, aber da förderst du ja auch Krämpfe damit.
Ja, genau, also ich habe sicher gemacht, dass ich keinen Koffein habe, vor dem es nur noch so 3 oder 4 Stunden übrig sind. Davor gar
Ja.
kein Koffein und auch Zucker zum Minimum. Ich habe mehr Bananen gegessen als Riegel. Und
Ja.
nur wenn der, als der Körper dann, wenn der Körper dann so einen Dip hat, wo man sich dann so richtig schwach fühlt, dass ich dann ein Gel gehabt habe, ohne Koffein. Und dann erst in den letzten zwei Etappen, da hatte ich dann mein erstes Koffein dann gehabt, ja. Weil sonst drehte sich mal der Magen sich einfach um. Hilft halt am Anfang, aber dann,
Zahlt
ja,
man den Preis.
die kam da ein Crash Landing. Ja.
Ja, und dann sind wir also so durch die Nacht gefahren und kamen Stück für Stück weiter, auch wenn man nicht wirklich gemerkt hat, dass man weiterkam. Ich habe nur hin und wieder auf die Uhr geschaut und gemerkt, dass es irgendwann 0 Uhr war und dann war irgendwann 2 und dann war irgendwann 3 und dann kam nochmal nach dem letzten Checkpoint ein richtig schwerer Part. Das war klar, dass dort nochmal ein Part kommt mit Sand und ich habe gemerkt an der einen Stelle, als ich auch eine Lücke bekommen habe, dass es für mich richtig schwer werden könnte dort. Und
Also ich bin erstaunt, dass du dir die Zeit angekauft hast. Das Letzte, was ich sehen wollte, war die Uhr.
ja,
Also ich habe nach vorne geguckt und Kilometer, das ist alles.
aber so habe ich mir das auch ein Stück weit dann eingeteilt in so Zwischenetappen. Ich habe gedacht, okay, jetzt ziehst du noch durch bis 12 Uhr. Dann, wenn du das geschafft hast, dann ziehst du durch bis 2 Uhr. Und immer so in den Steps bin ich gegangen in meinem Kopf. Ja,
Sich so selber
genau,
so
und
ein
dann.
bisschen austricksen, wenn man sagt, ja, jetzt fährt man mal noch 2 Stunden und schaut dann und dann, oder?
Ja, genau. Und dann haben das nächste Zwischenziel geschafft und dann kann es auch wieder weitergehen. Also
Ja.
so ist es dann eher.
Ja.
Ja, genau. Und dann sind wir eben durch dieses Sand, auf dieses Sandstück gekommen und irgendwie hatte ich Glück und dieser Sand war ziemlich hart und wir konnten da ganz gut drüber rollen und es war nicht wirklich tiefer Sand. Das war dann eben
War das jetzt
auch
in der letzten Etappe?
genau.
Ja, da hatten wir aber
Nach
Glück, weil
Bonifantes.
so früh morgens gibt es noch viel Nebel in der Luft. Ich meine, wir wurden richtig nass. Und ja, und dann mit dem Nebel wird dann so eine Kruste oben auf dem Sand geformt. Und wir waren dann halt dort oben drauf. Und da hatten wir Glück. Ich meine, ich habe mit Leuten gesprochen, die nach uns hinterher waren. So 9 Uhr morgens oder so. Ich meine, wir sind dort so, ja, so 3:30 Uhr morgens durch. Und als die dann da später, also sogar die 7 Uhr durchgegangen sind, die hatten dann voll dicken Sand. Sobald es sich dann ein bisschen austrocknet, dann, ach, da, die versinken einfach.
Ich bin da tatsächlich dann auch gestern nochmal drüber gefahren, fällt
Ja.
mir gerade ein. Und da, erstmal war ich total überrascht, wie das dort überhaupt aussieht. Da waren voll die Berge drumherum und ich habe natürlich immer nur den Sand vor mir gesehen und nicht, was da außen rum ist. Und erstmal war ich total fasziniert, durch was für eine Landschaft wir da gefahren sind. Und dann, oder auch zu einem späteren Zeitpunkt, wie weit sich diese Wüste dort erstreckt, wie unglaublich endlos das ist dort. Das hat man dann erst bei Tageslicht richtig gesehen. Habe ich dann eben gestern bei meiner Tour gesehen. Genau, und da bin ich eben da durch diesen Sand gefahren und das war echt super schwierig. Also wenn es so im Rennen gewesen wäre, dann hättet ihr mich dort dermaßen abgehängt. Und von dort waren es dann noch 30 Kilometer und wir kamen
Ja, und
zum
der
Glück.
Conny hat ja versucht, uns noch abzuhängen.
Conny hat es
Fahr mal
versucht.
Vollgas, Attacke. Er wusste
Boah.
ja, wenn es Sprint gibt, dann gegen Vince und mich wäre es schon schwer. Und das wusste er auch. Und deswegen ist er dann noch voll Attacke. Also,
Hat's versucht, ja.
ja, Vollgas, 8000 Watt.
Und es hat dann aber nicht funktioniert, sondern wir sind tatsächlich zu dritt da rausgekommen und hatten dann noch die letzten 30 Kilometer bis nach Swakop. Und ja, wie war es dann? Das musst du eigentlich erzählen.
Ja, dann war es so Cats and Mouse eigentlich. Alle haben sich so gegenseitig angeguckt, hat noch zusammengearbeitet. Aber das war dann so, okay, jetzt was passiert jetzt? Wer macht jetzt was? Und man sieht halt die Lichter von Swakop so. Und dann kommt man da ins Dorf und dann ist es im Dorf und in den durch die Straßen. Und hat halt auch Kommissär genau hinter euch. Dann kommen die Nerven so zurück und fühlt sich an, als ob man so einen guten Koffeinshot hatte. Und dann, ja, so, dann kommen die Beine so voll wieder zurück am Leben. Und
Ja, ich bin dann vorne gefahren und ich wusste irgendwann, jetzt muss das Ziel kommen, aber ich wusste nicht genau, wie es dort aussieht. Und dann sind wir über so einen Strand gefahren und auf einmal kam die Attacke vom Conny von hinten. Und der Tristan hat sofort reagiert und ist ihm hinterher. Und ich war ein bisschen zu spät und habe nicht mehr reagieren können. Und dann waren die zwei schon weg. Und dann ging es noch links ums Eck und dann wieder rechts ums Eck. Einmal rein in richtig tiefen Sand und dann durchs Ziel.
Ja, der
Und
Sand am Ende, ja.
oh, und ich sehe die zwei vor mir und ich sehe, der Tristan gewinnt. Der holt sich das. Und ich habe wirklich, ich habe mich so gefreut. Ich hätte mich auch für den Conny gefreut, aber der hat es eben schon 6 Mal gewonnen. Und der Tristan war wirklich an dem Tag der absolut Stärkste. Er ist auch, glaube ich, die meisten Führungen gefahren und hat das Rennen am Anfang auch schwer gemacht. Und ja, dann hat er da auf jeden Fall verdient sich den Sieg geholt. Und ich finde es eine unglaublich schöne Geschichte, weil sein Vater eben dieses Rennen erfunden hat oder sich das damals ausgedacht hat und er jetzt tatsächlich Jahre später sich da den Sieg holt, ist schon was Besonderes, hat sich auch besonders angefühlt für dich, oder?
Ja, also war richtig emotionell. Also meine Mutter war ja unser Backup-Car. Und ja, also als ich dort meine Mutter sah, dann kam die Emotions dann auch so zu, weil man dann weiß, was es eigentlich bedeutet, weißt? Nach so vielen Jahren, wenn dein Vater wenn von deinem Vater der Name oben steht, ja, bedeutet halt am meisten, ne?
Und du hast es auch gesagt, das ist ein Riesen-Event hier. Die ganze Stadt brennt für diesen Desert Dash. Alle Leute fragen einen, was das für ein Rennen ist und wie
Ja,
wir uns darauf vorbereiten und
ja,
alle.
und jedes Mal, wenn jemand trifft, das ist 45 Minuten wieder mit jemandem so dort drüber reden, über den Desert Dash und wie Vincent sagt, die fragen Strategie und Essen und Kilometer und Wind und Wetter und, boah, und das ist eigentlich, ja, es ist sehr viel so in der letzten Woche da vorm Dash. Das Land, ganze Land nimmt damit teil und deswegen gehen wir eigentlich auch in Süden dort nach aus, einfach ein bisschen wegzukommen, dass man nicht dort jede 5 Minuten übers Rennen reden braucht. Aber ja, es ist einfach was Special, ja.
Ja, krass, Wahnsinn. Also auf jeden Fall Glückwunsch nochmal hier an euch beide, aber vor allem auch an dich, Tristan, dass du das jetzt auch gewonnen hast. Wie der Vince gesagt hat, das ist eigentlich eine Wahnsinnsgeschichte, dass das dein Dad gegründet hat und du das jetzt auch gewonnen hast. Und ich glaube, es ist auch für uns oder in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, die das jetzt hören, auch so kaum vorstellbar, dass so ein Rennen, erstens mal ein Mountainbike-Rennen und dann zweitens noch sowas verrückt Langes, was ja sich eigentlich mega nach so einer Nische anhört, so ein riesen, ja, Boom oder so eine riesen Auswirkung auf die Region oder sogar das ganze Land hat. Das ist ja, also es hört sich echt genial an.
Also es ist auch für mich eigentlich schwer zu begreifen, dass es nicht mehr Popularität genießt international. Also wir haben, oder ich habe das davor ja auch nicht gekannt, die
Ja.
meisten in Deutschland kennen das, glaube ich, nicht. Und dabei ist es so was Spezielles, es ist eben, wie gesagt, das längste Rennen, es ist, glaube ich, das krasseste Erlebnis, was man haben kann. Also diese Wüste, diese Natur, die Distanz, das ist alles so besonders. Und ja, also mich wundert es ehrlich gesagt, dass es nicht noch mehr Leute auch von Osteuropa gibt, die da hinkommen. Ich glaube, auch wenn das ja hier relativ groß ist, ist es trotzdem international noch nicht so bekannt. Ja, mal sehen, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Vielleicht kommt da ja noch was.
Wurde es eigentlich irgendwo auch übertragen?
Es gab nur ein Live-Timing und ich glaube, es gibt jetzt ein.
Ja, es wird schon, also was wir hier haben, dann das Supersport und das ist halt, was alle hier haben, ist einfach ein Sportskanal und es wird dort drauf sein, eine gute, sicherlich 45 Minuten
Reportage.
Reportage und so. Ja, und Social Media halt, ja. Aber ja, heutzutage gibt es nicht mehr als das, ja.
Tatsächlich haben wir auch noch ein Interview gegeben für das Red Bulletin in Germany.
Ja.
In Germany sage ich, in Deutschland. Da wird es einen Artikel geben. Und ja, hier
Ja, also
gibt es
hier
Infos.
ist es natürlich jetzt die ganze Woche in der, wie
In
sagt
der
man,
Presse.
in der Presse. Und
In den
dann,
Medien.
Ja, also ist in der Presse seit einem Monat vor dem Dash schon, also wandert sich das Ganze auf. Also ja, jetzt ist noch Aftermath und dann sicherlich in einer Woche oder so gibt es dann auf dem Fernsehen und so. Ja.
Größeren Bericht.
Ja.
Ja.
Sehr schön. Also es ja, freut mich wirklich mega einmal für euch beide und halt auch für dieses Event. Ja, richtig, richtig
Ja.
schöne, richtig schöne Erzähl, richtig schöne Geschichte auf jeden Fall.
Ja, und ich bin auch super zufrieden. Ich bin so froh, dass ich das gemacht habe und ich bin so zufrieden, dass ich dort überhaupt angekommen bin. Es war für mich, wie gesagt, vor dem Rennen ein ganz anderes Gefühl als sonst vor einem Rennen, weil einfach so in Frage stand, ob man das schaffen kann. Und das war dann so schön, dass wir das zu dritt erleben durften, dass wir das alle drei geschafft haben, dass wir da durchgekommen sind, ohne Defekt, ohne ja, große Schwächeanfälle, sage ich mal. Und für mich war das dann ganz besonders, da in Swakop anzukommen und tatsächlich durch die Wüste gefahren zu sein. Ja, also echt geil. So speziell es ist, ich glaube, viele Leute werden das während ihrer Profizeit nicht machen. Du, Max, für dich kommt das wahrscheinlich auch nicht in Frage, schätze ich mal.
Naja, also
Aber
man weiß
ja.
ja, wie es ist. Also während der Profizeit, also es ist halt ein, also einmal natürlich auch ein verrücktes Event. Dann gibt es natürlich keine Weltranglistenpunkte, leider. Wobei, weiß nicht, ob, also könnte man nicht daraus ein C3-Rennen
Nee.
machen?
Nee, ist ja, UTI hat ja Regeln, dass
Ja, aber für
Max, also Minimum
C3?
und Max gibt ja.
Aber bei
Wahrscheinlich
C3?
weiß ich jetzt nicht.
Ich
Ich
weiß
glaube,
es
dass
auch.
es nicht geht, ehrlich gesagt.
Also mich würde es
Dass
auch
da irgendwie das
überraschen,
Maximum
aber ich dachte mir
180
gerade
oder
so.
sowas.
Ja. Von
Also
daher ist es
mehr
halt.
Europäer und Leute, also außerhalb Afrika brauchen wir definitiv schon. Und es gibt auch jedes Jahr mehr und mehr und mehr. Also auf der Startliste sieht man schon Spanien und viel Deutschland, Ein
Frankreich,
Kanadier war dabei.
Kanadien,
Südafrika natürlich.
ja, viele aus Südafrika. Und ja, aber wir brauchen halt mehr, wenn das Rennen wachsen möchte. Dann braucht man ja High-Profile Riders. Und zum
Ja.
Glück gibt es jedes Jahr einen mehr, aber hoffentlich kommen jetzt jetzt das dabei war, kommen mehr aus Deutschland auch noch dazu.
Es gibt übrigens auch die Möglichkeit, das in einem Team zu machen, zu zweit oder zu viert, was auch super cool ist. Man wechselt sich dann nämlich ab. Man fährt, glaube ich, eigentlich am, es war jetzt dieses Jahr anders wegen Corona, aber eigentlich fährt man am Anfang zu viert zusammen, die ersten
Die
paar
ersten
Kilometer.
30, 40 Kilometer fährt man dann zusammen und dann wechselt man sich ab. Also wenn man zweimal fährt, dann fährt einer 180 am Stück, springt ins Auto, der nächste fährt los, fährt die nächsten, können wir sagen, ja, knapp 200 oder so. Und dann fahren den Rest dann wieder zusammen als Team, also ins Ziel. Und
Ja.
wenn man viermal fährt, dann normalerweise jetzt außerhalb Corona, dieses Jahr hatten sie nämlich nur einen Fahrer vom Team immer starten lassen. Der Rest muss dann einfach bei den Etappen warten. Wenn man vier Mann fährt, dann fahren sie eigentlich als Team zusammen die ersten 40 und dann ist es so eine Staffel eigentlich. Immer so 80, 90 Kilometer am Stück, wechselt sich ab und dann am Ende die letzten 40 wieder zusammen. Und das macht eigentlich richtig gut Spaß. Also zweimal habe ich jetzt schon zweimal gemacht und das ist halt richtig hart, weil es, also kann man fast sagen, genau die Hälfte ist vom Solo. Da geht man natürlich viel härter und ja, you dig yourself a grave. Man geht so richtig hart rein. Man fährt sich total kaputt. Also ich habe mich schwächer gefühlt nach dem Two-Man letztes Jahr als nach dem Solo dieses Jahr, weil man gebraucht einfach alles immer Vollgas. Und dann ist es auch halt 8 Stunden. Und aber ja, wie gesagt, mit dem Hammer drauf. Und vier Mann ist dann ja wie so ein kurzer Marathon, so 2,5, 3 Stunden. Die kurzen und dann so 3,5 Stunden für die langen Etappen. Und aber das macht dann mega Spaß, weil man hat dann die Kumpels dabei. Und ja, dann ist man bei den Checkpoints, man redet über seine Etappe, der nächste wandelt sich schon auf für seine Etappe. Das ist dann so 3 Uhr morgens in der Mitte von der Wüste, gibt so ein fast so eine kleine Stadt mit all den Lichtern und den Autos dort. Heiße Schoko, Gulaschsuppe. Das ist so, so volles
Gulasch.
Charakter. Und natürlich, ja, wenn man jetzt Rennen fährt, dann isst man natürlich sein eigenes Zeug, aber das ist halt, was dort gibt. Die Atmosphäre, ein bisschen Musik, Commentators, Neon Lights und natürlich ein Himmel, den man für immer und ewig sich dran erinnern wird. So voll Sterne, die Milky Way oben drüber. Und dann geht es wieder voll los. Und wenn man, wie gesagt, viermal fährt, die letzte Etappe, voll Gas, kommt man da früh morgens in Swakopmund rein, ist noch vor dem all die Cafés offen sind, da geht man heim, ist man richtig kalt, hat gar keinen Bock mehr am Rad zu fahren, geht duschen, schläft vielleicht eine Stunde und dann direkt zum Café mit dem Team und dann am Strand einen schönen Kaffee und dann restlichen Tag nur essen und schlafen und dann gibt es schon Preisverteilung. Und dann, ja, Party am Abend. Und dann ist ein voll cooles Event, ja.
Es
Ja,
ist so ein bisschen dann
nächstes Jahr
wie
machen wir vielleicht auch viermal.
24-Stunden-Rennen in Deutschland, oder? Also das gibt es auch hier. Ich bin sogar
Genau, ich
auch
glaube,
mal
es ist.
vor 100 Jahren gefühlt eins gefahren, in einem Achterteam, glaube ich. Das ist ja eigentlich dann relativ vergleichbar, oder? Vince.
Ist schon vergleichbar, aber ich glaube, das
Also mal
Besondere
von der
ist, dass man
Point-to-Point-Geschichte
eben
abgesehen.
Genau, dass man Point-to-Point fährt, das ist hier, glaube ich, das Besondere,
Ja.
dass man eben auch diese Distanz schafft zu viert. Also da würde ich den Unterschied noch sehen, dass man dann eben zwischendrin mit dem Auto fahren muss zum nächsten Checkpoint. Aber sonst ist es vielleicht schon vergleichbar. Es ist
Ja.
auch, der Time-Cut-Off ist auch 24 Stunden für alle.
Ja, 24 Stunden für alle. Aber ich meine, wie gesagt, die vier Manns machen es in 13,5, 14 Stunden. Ja, die haben halt einen neuen Fahrer, jeder 80 Kilometer. Aber
Ja.
ja, also ist schon was richtig Tolles. Also ab und zu haben Leute auch Wild gesehen. Das eine Jahr haben Leute Leoparden gesehen, das andere Jahr waren da Hyänen dabei. Das eine Jahr, als ich zweimal gemacht habe in der letzten Etappe, war dann auch so 4 Uhr morgens, da hat eine Hyäne all wie sagt man, old arrows,
Die Pfeile.
all die Pfeile da zusammengebissen. Da wussten wir nicht, wo lang. Und das war so voll extrem. Dann gingen wir eigentlich noch, wir wussten nicht, wo lang, aber wir gingen halt schneller, weil wir jetzt wussten, da ist eine Hyäne hier, die alles aufisst. Und sind dann halt voll
Oh.
Gas in keine, in Vollgas in keine Richtung gegangen,
Shit.
ja.
Verrückt. Okay, aber also genau worauf ich hinaus will, das ist zwar ähnlich wie ein 24-Stunden-Rennen in Deutschland, aber bestimmt auch noch ein viel krasseres Erlebnis, weil 24 Stunden hier auf einer Strecke zu fahren, ich glaube, es gibt da auch so verschiedenen so Formel-1-Tracks, gibt es da, glaube ich, auch Rennen in Deutschland. Dann fährst du halt da so eine Straßenrunde 24 Stunden lang im Kreis, aber das ist ja was ganz, ganz anderes als das.
Ja, es ist
Und
deutlich
ja,
langweiliger, ja.
also ich muss sagen, 24 Stunden am Kreis oder 24 Stunden auf einer geraden Strecke, das ist, da würde ich lieber die gerade Strecke fahren als den Kreis.
Ja, nee, es ist ja nicht nur die gerade Strecke, sondern du siehst ja auch noch, also nachts vielleicht wenig, aber es ist ja wie du gesagt hast, mit der Milchstraße und dem Sternenhimmel und es ist einfach ein komplett verrücktes Erlebnis. Und vielleicht um auch nochmal auf die Geschichte Profi-Radsport und solche Events zurückzukommen, das ist natürlich auch was ich immer ein bisschen schade finde. Als Profi bist du halt unterwegs und bist an einem Ort, wo du trainierst oder Rennen fährst und kriegst eigentlich relativ wenig davon mit, weil man halt sich auf das Extrem fokussiert. Also zum Beispiel beim Weltcup dann in Snowshoe oder Mount St. Anne, also wirklich viel von der Gegend oder so, ja, alles drumherum, die Kultur, dem Land. Also da kann man ja nicht davon reden, dass man in Kanada war, nur weil man in Mount St. Anne diesen Hügel hoch und runter gefahren ist. Und ich glaube,
Oder
dass das
was
halt
auch vielleicht
was.
ein ganz gutes Beispiel ist Tokio, wo ihr ja beide wart dieses Jahr. Da wart ihr ja auch relativ eingesperrt und habt gar nicht viel sehen können. Habt, glaube ich, auch du Max hast es, glaube ich, gesagt, habt nie japanisch gegessen, wirklich.
Ja, genau. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, Tristan, aber also wir hatten da einmal, wir hatten einen Guide am Anfang noch mit dabei, bevor wir ins Olympische Dorf Cycling gegangen sind. Da hatte ich auch noch so ein bisschen japanische Momente. Hat uns nämlich einmal so Süßigkeiten japanische mitgebracht. Das war auch ganz cool. Aber ansonsten der japanischste Moment für mich war beim Sushi-Essen. Am Flughafen in Tokio auf dem Rückweg und ansonsten sind wir nur in dieser ja, abgeschlossenen Anlage gewesen, auf der Straße zwischen dieser Anlage und dem Renngelände und halt auf der Rennstrecke. Und wir konnten nirgends in die in irgendwelche Geschäfte rein, durften dieser Straße auch schon nicht verlassen oder den Bus wurde vorher, ist dadurch ein Flughafencheck eigentlich beim Rein- und Rausfahren gegangen und es war, man hat wirklich kaum was mitbekommen, oder Tristan?
Ja, also ich muss sagen, wir hatten auch nicht so viel. Ich meine, dass wir wurden eigentlich von allem ziemlich abgesperrt. Wir durften auch nirgendwo hin. Auch immer, hast immer eine Person mit dir, die an dich nur sicher macht, dass du nirgendwo hingehst und zeigt dir, wo du eigentlich nur hingehen kannst.
Ja.
Und ja, und mit dem Essen, also als wir Testevent hatten in 2019, da war ich auch dabei. Und dort hat man ja, hatten wir ja noch Freiheit.
Ja.
Also. Und dort nach dem Rennen sind wir dann in Tokio rein und haben sie uns so ein kleines Restaurant gefunden und so richtig japanisch gegessen. Das war super. Aber ich meine, ist ja jetzt halt auch Olympia und ich war halt auch ich war eine Woche jetzt davor dort. Und ja, es ist halt so ein großes Rennen. Da will man jetzt auch nicht was Fremdes essen
Natürlich
und
nicht im
isst
Vorfeld,
nur, was
aber
man
das Ganze
weiß.
kennenlernen und so weiter. Also ich war zum Beispiel ja auch nicht beim Testevent dabei und weil ich Punkte sammeln musste, dass ich überhaupt mit dabei sein kann oder dass wir überhaupt zwei Sportler mit schicken können nach Olympia. Aber die Nationalmannschaft, die damals vor Ort war beim Testevent, die Deutsche, die waren, bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, sie waren 5 oder 6 Tage dort. Und sie haben echt auch kaum was mitbekommen. Aber wenn du beim Testevent zum Beispiel dann danach noch in Tokio warst, dann hast du da wenigstens was mitnehmen können. Aber trotzdem warst du bestimmt auch nicht. Also man fliegt so lange dorthin und man sollte eigentlich, finde ich persönlich, dann locker 3 Wochen dort Zeit haben, um alles mal ein bisschen so
Ja, definitiv.
kennenzulernen, aber man kann auch ein halbes
Also,
Jahr und
ich hatte mir eigentlich gedacht, dass ich Mount Fuji hoch möchte, nochmal hochlaufen möchte nach dem Rennen. Aber das durften wir jetzt natürlich nicht.
genau.
Aber das war so bei mir der Plan, weißt du, nochmal eine Woche oder zwei dort bleiben, richtig Japan zu erfahren. Ich meine, das ist so ein schönes Land. Die Kultur, kann man das sagen? Kultur ist so toll.
Ja.
Und ich finde die Leute auch total nett. Ist echt ein Platz, wo ich wieder hingehen möchte. Und ich fand es richtig schade, dass es jetzt in so einer Zeit jetzt stattgefunden hat. Aber ja, also, aber total, ich bin bei dir total dabei. Definitiv, man muss sich Zeit geben, dorthin gehen, alles erfahren. Es gibt so viele interessante Sachen zu machen. Und ja, es ist halt richtig schade, aber ja.
Jetzt sind
Übrigens.
wir gerade schon dabei. Erzähl doch nochmal, wie das für dich war bei Olympia. Wie kam es überhaupt dazu? Du bist das Straßenrennen gefahren. Wenn man das von Anfang an gesehen hat, dann hat man auch gesehen, du bist direkt weggesprintet und hast versucht, in die Spitzengruppe reinzukommen, hast attackiert. Wie war das? Warum bist du auf der Straße dort gefahren und wie hat das
Ja, also
funktioniert?
ich war halt Reservefahrer eigentlich und ich war eigentlich im Kampf fürs XCO, für den XCO-Platz. Und das kam dann zu, das war so knapp zwischen Alex Miller und mir bei und mir, dass das dann auf ein Rennen drauf ankam. Und Alex hat es dann noch geschnappt. Und ja, also dann war ich Reservefahrer für Namibia und Dan Craven war halt unser Straßenfahrer. Und er hat dann eine Woche vor, eigentlich den Test, den er gemacht hat, um auf den Flug zu kommen nach Tokio, war er dann positiv. Also er hat mir richtig leid getan, aber ja, und dann habe ich halt den Anruf bekommen, Tristan, you next up. Und da habe ich gesagt, ja, ich bin voll dabei. Zum Glück hatte ich dann noch Form. Und ja, ich hatte den Anruf bekommen und es war nicht erst 24 Stunden später, war ich auf dem Flieger nach Tokio. Und natürlich hatte ich jetzt nicht die beste Form, aber halt Form, dass man immer noch so auf 90% ist, weißt? Weil wenn es eine Woche vor dem Event ist, dann denkt man nicht, dass man noch als Reserve gebraucht werden wird. Also ja, da hatte ich schon das nächste Rennen im Ziel und war so mir so mitten im Block. Und dann war es jetzt aber okay, jetzt musst du die beste Form deines Lebens jetzt haben. Hatte, und dann, ja, in der Woche kann ja nichts machen. Habe ich mir die Strecke nur angeschaut und dort im Rennen war es halt die Strategie, im Breakaway reinzukommen. Und ich war dann kurz ein Rad zu weit hinten im Bunch. Ich war halt vorne auf der vorderen Seite, aber dann haben all die Fahrer aus Niederland dort einfach vorne zugemacht. Das war halt wie sagt man, it was narrow.
Ja, wie eine, es war eng und es war, die haben dann einfach blockiert
Ja,
vorne.
total
Die waren
blockiert.
zufrieden mit
Sie,
dem Breakaway
ja,
und
sie
dann
waren
so.
total zufrieden im Breakaway und niemand anders konnte jetzt durch und ich war halt ein Rad zu spät. Da hatte ich das verpasst, da war ich so wütend. Dann so, ja, so 60, 70 Kilometer später dachte ich, also yeah,
Ist mein Moment.
jetzt ist it's now or never. Weil das wäre es wär für, ich meine, mit der Form, die ich hatte, ich meine, man ist ja nur 2 Minuten vom Bunch hinten ab. Und dann wird man ja abgezogen. Also so klein ist das Fenster. Macht nicht aus, wo das ist. Und also ja, so halbwegs durchs Rennen, da dachte ich mir dann, also ja, es ist entweder, it's either my moment or I'm just cannon fodder, weißt du, oder du bist niemand. Da dachte ich, okay, ich versuch mal. Und dann 1,5 Stunden später war ich dann auch immer vorne raus, 2 Minuten vorm Bunch. Und ja, hatte da Namibia wieder auf die Weltmappe gesetzt und das hat sich richtig toll angefühlt. Und ich glaube, ich habe die richtige Entscheidung dort gemacht. Und ja, es war richtig toll für Namibia. Also, dass wir wieder dort, dass Leute sehen, dass wir auch Fahrer haben. Also, gewinnen hätte ich sowieso nie. Mit der Form und wer ich bin ich noch nicht da.
Und
Aber
es waren auch nur 200 Kilometer, keine 390.
ja, genau. Und ja, also der Entscheidung, die ich gemacht habe, war ich zufrieden und Namibia war auch zufrieden mit der Entscheidung. Das war halt der Plan, Namibia wieder auf die Mappe zu setzen. Aber wie gesagt, Medaille war keine Frage. Und ja, dann gehe ich lieber als jemand raus und als niemand, ja.
Krass. Also echt Wahnsinn, dass du die Attacke dann so gefahren bist und ja, das auch 2 Minuten vorm Feld herfahren, selbst wenn das Feld in Anführungsstrichen nur vor sich hinrollt, das ist ja im Straßenrennen bekanntermaßen dann trotzdem mal 40 km/h, was sie da locker fahren. Ja, brutal, wie du da gefahren bist, auf jeden Fall. Übrigens, um noch wieder zu diesem Erlebnisteil von Japan mit zurückzukommen. Unser ehemaliger Podcast-Gast, Dr. Matthias Baumann, der war ja bei uns als Mannschaftsarzt auch dabei. Zuerst bei uns Mountainbikern, als wir Streckentraining hatten, dann bei dem Straßenrennen und dann wieder bei uns beim Rennen. Und der war insgesamt dann natürlich länger als 14 Tage dort, was die Quarantänezeit vor Ort war. Und der konnte dann auch noch ein bisschen was von Japan sehen und ist auch am, glaube ich, 20. Tag, wo er dann da war, den Mount Fuji, was du jetzt machen wolltest, Tristan, hochgelaufen mit einem befreundeten Bergsteiger. Habe ich im Nachhinein noch erfahren, dass er da noch ein bisschen was machen konnte.
Er musste echt super gewesen sein.
Ja, also Mannschaftsarzt sollte man sein.
Ja,
Nee,
genau.
Spaß. Also hier war es auf jeden Fall, hier war es auf jeden Fall ein Riesenerlebnis und ja, für mich total toll, hier dabei gewesen zu sein. Ja, dass du heute dabei warst, Tristan, freut uns total. Und
Ja,
es
vielen
ist
Dank. Es hat
mal
richtig Spaß gemacht.
super spannend. Ja, ich kenne dich ja schon länger, aber ich glaube, es ist für viele super spannend. Mit jemandem oder jemanden zu hören, der nicht direkt aus Europa kommt und nicht die ganzen Rennen von dort kennt, sondern eher hier unten auch im Radsport sozialisiert wurde und sich eher hier auskennt. Ich glaube, wir könnten noch Stunden weitersprechen,
Ja.
aber ja, haben jetzt doch auch schon 1 Stunde geredet. Ich glaube,
Ich bin auch froh, dass wir
jetzt
keinen
geht's so langsam
Videocall
mal fürs
machen,
Bett.
weil sonst könntet ihr mich die ganze Zeit gähnen sehen. Ich bin so fertig. Also nicht wegen der
Ja,
Geschichte,
wir
aber
auch.
Alter. Gut, ich meine, was erzähle ich euch
Ja.
mit dem Rennen? Aber trotzdem, ich freue mich auf meinen Ruhetag in 2 Tagen.
Ja. Ja, auf jeden Fall dir noch viel Spaß im Trainingslager, viel Erfolg, gutes Wetter dort hoffentlich.
Dankeschön.
Tristan und ich machen uns, haben jetzt auch noch mal 2 Trainingstage und machen uns dann auf in Richtung Norden in Caprivi-Streifen, Okavango-Delta, schauen uns ein paar Löwen, Elefanten,
Ja, bist ein
Hippos,
anderes Intervalltraining.
schauen uns ein paar Tiere an, genießen die Zeit noch hier und ja, dann geht's für mich nach Hause, nach Deutschland in die Quarantäne.
Ja.
Aber ich glaube, das ist der Preis, den ich jetzt dafür auch zahlen muss. Und für mich ist das völlig okay.
Wir können ja zusammen online Radfahren. Das werde ich bestimmt auch machen
Ja.
müssen, wenn ich wieder zurück bin oder wenn du wieder zurück bist.
Ja.
Musst du das eigentlich auch machen, Tristan? Wahrscheinlich nicht. Du fährst nie Rolle,
Was
oder?
das?
Du fährst nie auf der
Oh
Rolle im
doch,
Training.
ja.
Echt?
Ich liebe Rolle zu fahren. Ja, ich bin.
Jetzt
Ich
komm, hör
liebe das,
auf.
ja. Qualität. Ja.
Hier gibt es halt dann eher die Probleme, dass es zu heiß ist und dass man.
Ja, wir hatten hier vor ein paar Wochen, war 7 Uhr morgens und es war schon 34 Grad. Also, dann denkt man sich, okay, ja, nee, vielleicht mal ein bisschen Rolle mit dem Econ, ein bisschen Fernseher an, das ist ein bisschen gemütlicher.
Okay, so unterscheiden sich die Probleme.
Genau.
Ach
Ja,
gut.
Max, mach's gut.
Ja.
Liebe Grüße an deine Leute dort
Ja.
im
Richtig
Trainingslager,
gerne
an die
aus.
ganze Mannschaft. Sollen auch mal ordentlich trainieren, nicht immer nur 200.
Ja, genau. Mach mal über 300, dann wisst ihr, wie es ist.
Ich glaube nicht. Ich glaube, das passiert. Dieses Trainingslager passiert die 300 nicht mehr.
Ja, also vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören heute. Hat uns gefreut, dass ihr jetzt bis zum Schluss dabei geblieben seid. Danke dir nochmal, Tristan.
Ja,
Und
danke, Tristan.
ja, bis zum nächsten Mal bei
Ja, vielen
VfL
Dank.
Max. Ciao.
Macht's gut.
Ciao, ciao.
Ciao.